Ich lese Verse aus dem Matthäusevangelium im 8. Kapitel. Es ist die Geschichte, wie ein Hauptmann auf Jesus vertraut. Und da heißt es, als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Hauptmann des römischen Heeres zu ihm und bat ihm um Hilfe. Herr, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und leidet entsetzlich. Jesus antwortete, ich will mitkommen und ihn heilen. Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren, eins ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Und ich sage euch, viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel das Freudenfest feiern. Aber die ursprünglich für Gottes Reich bestimmt waren, werden in die tiefste Finsternis hinausgestoßen, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Und dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh wieder nach Hause. Was du geglaubt hast, das soll nun geschehen. Und zur selben Zeit wurde sein Diener gesund. Liebe Gemeinde, der Heilige Abend liegt jetzt 4 Wochen und ein paar Tage zurück. Und unser neues Jahr 2021 ist heute genau 24 Tage alt. Vielleicht haben ja manche von Ihnen und euch die Adventszeit mit diesem Buch 24 Mal Weihnachten neu erleben verbracht und haben, so wie ich auch, dabei den ein oder anderen neuen Gedankenanstoß gekriegt. Weihnachten neu erleben. Ich glaube, das wünschen wir uns sehr. Aber ist es wirklich gelungen, Weihnachten neu zu erleben? Ist es gelungen, Weihnachten neu zu entdecken oder mal ganz anders, als wir das so bisher immer gewohnt waren und gemacht haben, an uns ranzulassen? In einem der Begleitvideos zu diesem Buch hat Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg gesagt, dass das Leben keine Einbahnstraße ist, dass es nicht immer nur vorwärts geht, nie stehen bleibt oder gar umkehrt. Das Leben ist keine Einbahnstraße, sagte er. Und er sagte auch, und das ist mir sogar noch besser in Erinnerung, dass es im Leben nicht so ist wie da drüben auf dem Flughafen, wo es so Schleusentüren gibt mit Warnschildern dran, wo drauf steht, ab hier gibt es jetzt keine Umkehr mehr. Jetzt geht's nur noch weiter, aber nimmer andersrum. Im Leben ist es nicht so. Und ich denke, im Glauben ist es auch nicht so. Gott sei Dank ist das so. Wer sagt denn, dass sich Glauben nicht verändern kann? Und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von uns könnten bestimmt hier auch was erzählen von sich. Wie sich nämlich der persönliche Glaube im Laufe des Lebens verändert hat. Wie er sich den Lebenserfahrungen, den schönen und auch den schwierigen anpasst. Wie er sich mit der Begegnung mit Menschen verändert, wo es einem leicht fällt, wo es einem schwerer fällt. Und wie er eben auch in manchen schwierigen, richtig schwierigen Lebenssituationen total erschüttert wurde. Und wie er dann nach hoffentlich auch durchlebter, abgeschlossener Krise umso stärker auch wieder zur Geltung kommt. Ich erlebe auch häufig Menschen, die sagen, ich würde ja so gerne glauben können, so gern, aber ich kann's halt nicht. Und ich kenne auch Menschen, die glauben längst, die tun es längst, aber sie trauen sich irgendwie nicht, das, was sie da denken oder leben, gar Glauben zu nennen. Und das ist halt die Frage, wie äußert sich denn eigentlich der christliche Glaube? Ich denke, das ist die Frage, der Paulus in seinem Brief an die Römer nachgeht. Wie äußert sich denn der Glaube? Was macht denn einen Christen aus? Wie funktioniert es zu glauben? Und deswegen möchte ich euch ein paar Verse vorlesen aus dem Römerbrief des Paulus, die er im 12. Kapitel schreibt. Das sind die Verse 1 bis 8. Paulus schreibt also, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte ich und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt eure Körper als lebendige und heilige Gabe dar, an der Gott Freude hat. Das ist für euch der wahre Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und ihr wisst in jedem einzelnen Fall, was gut ist, was gottgefällig ist und was vollkommen ist. Erfüllt von der Zuneigung Gottes, die mir geschenkt wurde, sage ich nun einem jeden von euch, überfordert euch nicht bei dem, wofür ihr euch einsetzt. Achtet auf eure Grenzen bei dem, was ihr vorhabt. Denn Gott hat jedem und jeder ein bestimmtes Maß an Kraft zugeteilt, Vertrauen zu leben. Denkt an unseren Körper. Er ist eine Einheit und er besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht jedes Teil hat dieselbe Aufgabe. So sind wir, obwohl wir viele sind, doch ein einziger Körper in der Gemeinschaft des Messias. Einzeln betrachtet sind wir Körperteile, die sich füreinander einsetzen. Wir haben jeweils unterschiedliche Fähigkeiten, die uns in göttlicher Zuwendung geschenkt wurden. Wenn einer gut prophetische Worte von Gott hören kann, ja, dann soll er das nutzen, wenn er sicher ist, dass die Worte von Gott kommen. Jemand anderes hat vielleicht die Begabung, anderen ganz praktisch zu helfen. Also soll er das tun. Kann einer gut geistliche Sachen erklären, dann los damit. Und wenn jemand eine Begabung darin hat, Leute zu ermutigen, dann sollte er das tun. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wenn jemand gut organisieren kann, sollte er sich mit dieser Gabe voll für die Gemeinschaft einsetzen. Und wer kranken und alten Menschen hilft, sollte dabei gut gelaunt bleiben. Soweit die Worte, die Paulus in seinem Römerbrief im 12. Kapitel aufgeschrieben hat. Das sind eine Menge Aufforderungen an uns, was wir alles tun sollen. Puh. Ich persönlich habe Respekt vor solchen Bibelstellen, weil ich mir merke, oh mein Gott, da gibt es noch viel zu tun und oh mein Gott, wie weit davon entfernt bin ich denn eigentlich von dem, was hier ein Ideal sein könnte oder ein Ideal ist. Aber ist euch vielleicht beim Hören dieser Worte auch aufgefallen, dass mehrfach davon die Rede ist, was Gott dem Paulus beziehungsweise auch uns allen möchte ich behaupten, die wir das hören oder lesen, was Gott dem Paulus und uns vor alledem, also bevor diese ganzen Anforderungen formuliert werden, was Gott uns davor schon alles geschenkt hat. Gleich am Anfang erinnert Paulus uns, wie groß Gottes Barmherzigkeit mit uns ist. Damit geht's los, mit der Barmherzigkeit Gottes. Dann ist von der Zuneigung Gottes die Rede, auf Griechisch Charis, die Paulus persönlich erfahren hat. Und dann geht es um die Zuneigung Gottes, die er uns allen geschenkt hat. Und da steht im Original wieder das Wörtchen Charis. Um das mit dieser Zuneigung Gottes mal so richtig knackig auszudrücken, gibt es in diesem Büchlein 24 Mal Weihnachten neu erleben, ein, wie ich finde, tolles Gedankenexperiment. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der es gelesen hat, daran. Stellt euch vor, Ihr Nachbar, für den Sie ab und zu mal mit dem Hund rausgehen. Ihr Nachbar hat ein wirklich teures Auto, einen Porsche. Ein Traumauto, unfassbar teuer, ein Auto, wo Sie nur daneben stehen und jedes Mal, wenn Sie sehen, O und A sagen und denken, mei, so einen Karren hätte ich auch gern. Aber mir würde schon reichen, wenn ich nochmal mit so einem Auto fahren dürfte. Stellen Sie sich vor, der Nachbar hat so eins und Sie sind gewöhnt, dass Sie hin und wieder mal mit seinem Hund rausgehen. Jeden Tag steht dieses Traumauto da draußen in dem seiner Einfahrt oder in der offenen Garage. Sie gucken hin und seufzen leise, mei, wär das schön, eine Runde zu drehen mit diesem Auto. Und dann eines Tages klingelt der Nachbar an der Haustür und überreicht ihnen den Schlüssel von dem Porsche an einem hübschen Geschenkband und sagt, so, den schenke ich dir. Viel Freude damit. Und völlig entgeistert schauen sie ihn an und sagen, will der mich an der Nase rumführen? Oder auf Deutsch gesagt, will der mich verarschen? Mit diesem total überzogenen, mit diesem mega teuren Geschenk, das gibt's doch nicht. Sie zögern. Aber dann nehmen sie den Schlüssel an und kämpfen immer noch um die richtigen Worte. Ja, was sag ich denn jetzt? Das ist mal ein Geschenk, oder? So groß, genau so groß ist Gottes Zuneigung zu uns. Aber dieses Experiment ist noch nicht zu Ende. Der erste Schock hat sich gelegt, ich habe einen Porsche, und sie setzen sich immer noch ein bisschen misstrauisch rein in dieses Traumauto, um jetzt sofort eine erste Spritztour zu machen. Der Tank ist voll, jetzt kann ich meine 500 PS mal so richtig zur Geltung bringen. Los geht's. Aber in dem Moment, genau in dem Moment, wo sie den Schlüssel umdrehen, kommt der Nachbar wieder rum um die Ecke und hat eine Bitte. Würden Sie bitte mit meinem Hund Gassi gehen? Wie würden Sie reagieren? Würden Sie sich jetzt verpflichtet fühlen? Hey, Mensch, jetzt schenkt der mir dieses Auto und also okay, dann... Wenn er jetzt sagt, geh mit meinem Hund Gassi, dann muss ich ja gehen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Oder würden Sie vielleicht fröhlich sagen, sorry, aber ich habe leider keine Zeit, tut mir leid. Bin gerade dabei, eine erste Runde mit meinem neuen Porsche zu drehen. Tut mir leid, ein andermal. Wie würden Sie reagieren? Oder ihr? Aber jetzt kommt's. Ihr Nachbar würde jetzt Sie freundlich anlächeln und würde sagen, kein Problem. Ich kann Sie gut verstehen. Fahren Sie. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Viel Spaß mit dem Auto. Stellen Sie sich mal vor, der würde so reagieren. Liebe Gemeinde, was will uns das sagen? Es will uns sagen, genau so, so ist Gott. Gottes Zuneigung, Gottes Barmherzigkeit toppt alles, was wir Menschen kennen. So ist Gott. Er fordert keine Gegenleistung für sein großes Geschenk an uns. Sein Geschenk ist an keine Bedingung geknüpft. Es gibt hier nichts, was wir jemals verdienen müssten oder verdienen könnten. Wenn ich mir das klar mache, ich denke, dann ändert sich meine gesamte Einstellung. Das Gassigehen mit dem Hund oder was auch immer, mit all dem können wir uns nichts verdienen. Mit dieser Erfahrung im Hinterkopf, nämlich reich beschenkt zu sein, schreibt Paulus jetzt, bringt eure Körper als lebendige und heilige Gabe dar, an der Gott Freude hat. Kann es sein, dass Sie jetzt denken oder dass ihr jetzt denkt, hey Paulus, geht das nicht auch ein bisschen einfacher? Merkst du nicht, dass du uns mit diesen ganzen Sachen da hoffnungslos überforderst, wie soll das funktionieren? Ich möchte es aber einfach mal als Überschrift nehmen, was Paulus da sagt, und weiterschauen, was Paulus sagt, um diesen krassen Gedanken zu entfalten. Wir stellen uns Menschen vor, so wie wir, die nach dem Weihnachtsfest sagen, boah, Gott ist Mensch geworden und er liegt da als kleines Kind in der Krippe. Und ich spüre, wie mich das berührt und ich merke, dass ich an meinem Leben, vielleicht auch an meinem Glaubensleben, schon lange etwas ändern möchte. Und was rät uns Paulus? Sein erster Tipp? Macht euch nicht mit aller Welt gleich, sondern prüft selbst, was Gott von euch will. Prüft es selbst. Ich finde das so genial, denn dieser Paulus, der nimmt uns ernst, der traut uns zu, dass wir spüren, genau spüren in uns drin, was Gott von uns will. Wir sind für uns und wir sind für unseren Glauben selbst verantwortlich und da kann und da darf auch uns keiner reinreden. Die Antwort liegt ganz in uns selbst. Denkt nochmal an den Porsche, mit dem ihr jetzt gleich losdüsen dürft. Gott will, dass wir uns einfach nur freuen. Da ist niemand, der sagt, freu dich. Stopp, aber erst, wenn das und das und das ist. Freu dich, aber erst, wenn der Hund Gassi war. Die Antwort auf die Frage, was Gott von uns will, beantwortet sich irgendwie ganz von selbst. Hey, du Mensch, freu dich einfach mal über das, was dir geschenkt ist. Freu dich doch einfach mal. Da ist kein Hintergedanke dabei, dass dann von dir gleich das und das erwartet wird, sondern freu dich einfach mal. Der zweite Tipp des Paulus ist auch ziemlich praktisch. Er lautet nämlich, nehmt euch selbst nicht zu ernst, überschätzt euch nicht. Ich finde, auch wenn diese Texte fast 2000 Jahre alt sind, Paulus trifft da einfach einen Nerv. Wir nehmen uns nämlich alle schon ziemlich wichtig, oder? Jeder weiß Bescheid, wie es richtig wäre. Unser Land besteht aus lauter Hobby-Bundestrainern und zurzeit lauter Hobby-Virologen. Kein Politiker, egal was er sagt, kann es richtig machen, weil sofort einer da ist, der es besser weiß. Und so weiter und so weiter. Und wir nehmen uns natürlich auch sehr wichtig, wenn es um unsere eigene persönliche Freiheit geht. Regeln, das ist ganz wichtig und die mögen gelten. Sie mögen für andere gelten, aber doch bitte nicht so richtig wirklich für mich selbst, oder? Ich karikiere jetzt natürlich, aber ich denke doch, dass das wirklich unsere Zeit ausmacht. Natürlich ist jeder und jede das Zentrum seines eigenen Universums und jeder und jede von uns hat ein mehr oder weniger großes W da auf der Stirn stehen und will damit sagen, ich, Leute, ich bin mega wichtig. Schaut dieses W an. Nett, dass du was sagst, aber das, was ich sage, das ist es, was Gewicht hat. Nett, dass du auch was sagst, aber meine Meinung, das ist das Entscheidende. Auf mich und auf das, was ich sage, muss man ganz besonders hören. Als würde Paulus die Art und Weise, wie wir ticken, kennen, sagt er, denkt maßvoll über euch selbst. Denk maßvoll von dir selbst. Du bist nicht allein auf der Welt. Denk dran, die anderen haben ja auch so einen Porsche geschenkt bekommen. Nicht nur du. Und jetzt kommt noch der dritte Tipp des Paulus und er bringt jetzt dieses berühmte Bild vom Leib und den vielen Gliedern. Und er sagt, Gott hat durch seine Kraft jedem einzelnen Menschen seine eigene Begabung geschenkt. Seine eigene, ganz persönliche Begabung. Und spannend finde ich, dass Paulus jetzt für dieses Wort Begabung genau das gleiche Wort verwendet, was er vorher für diese Zuneigung Gottes verwendet. Nämlich auch dieses Wort Charis. So wie wir von Charismen sprechen, von Geistesgaben, von Fähigkeiten, Charisma. Ich weiß nicht, spürt ihr diese revolutionäre Kraft dieser Gedanken? Denn ich frage mich, wo wird denn das schon gelebt? In der Schule vielleicht? Ich glaube nicht, denn da geht's drum, möglichst vielen Kindern möglichst viel Wissen zu vermitteln. Oder im ganz normalen Arbeitsleben. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, denn da geht es vor allem ums Abliefern von Leistung. Also sozusagen um das Gassi-Gehen mit dem Hund, um bei der Geschichte mit dem Porsche zu bleiben. Du musst was leisten, musst was bringen, sonst bist du weg vom Fenster. Ich wünsche mir so sehr, dass wenigstens unsere christliche Gemeinde, unsere christliche Gemeinschaft ein Ort ist, wo Menschen ihre Begabungen einbringen können, um sozusagen den Porsche ihres Lebens so richtig zur Geltung zu bringen. So wie Paulus sagt, wer prophetisch reden kann, also wer einen guten Blick hat für zukünftige Entwicklungen, der soll sich einbringen, der soll es sagen. Wer gut mit Menschen reden kann, der soll das tun, um den anderen Trost zu schenken und Ermutigung. Wer hilfsbereit ist, der soll anderen helfen, ohne das Gefühl zu haben, ausgenutzt zu werden. Wer gutes Geld verdient, der soll es zum Wohl anderer oder der Gemeinschaft einsetzen. Und so weiter und so weiter. Man könnte hier hunderte Beispiele nennen. Da entsteht ein wunderbares Bild von Gemeinschaft, wie bei einem Körper, wo alles wunderbar ineinander greift. Alle Glieder mit unterschiedlichen Aufgaben, aber doch mit demselben Ziel und demselben Bewusstsein, genauso beschenkt zu sein wie alle anderen eben auch. Und keines davon ist wichtiger als die anderen. Ich denke, dass das gerade in diesen mittlerweile lästigen und so lähmenden Corona-Zeiten extrem wichtig ist. Denn unsere Gemeinschaften, die wir gewohnt sind zu leben und die wir brauchen, unsere Gemeinschaften drohen zu zerbrechen. Dieser Coronavirus, der gaukelt uns vor, dass wir nur noch alleine mit viel Abstand zu den anderen ohne Kontakte sicher sind. Nur dann bin ich sicher, wenn ich daheim sitze. Gemeinschaft wird sozusagen zu etwas Lebensgefährlichem. Da mag ja viel dran sein in dieser Corona-Zeit und wir leben auch so aus gutem Grund, aber wir spüren genau, dass das nicht menschengemäß ist und wir spüren auch, dass das nicht gottgemäß ist und wie sehr wir darunter leiden unter dieser Situation. Und umso wichtiger finde ich es, daran festzuhalten, dass wir Menschen anders gewollt sind von Gott. Und deswegen lasst uns alles dafür tun, um unsere Gemeinsamkeiten zu pflegen, indem wir aufeinander schauen, gerade in dieser schwierigen Zeit, indem wir aufeinander schauen und uns im Auge behalten, wem geht es denn nicht gut im Moment, hinter Maske und Mütze und Brille versteckt, wem geht's denn nicht gut? Wer fehlt denn in unseren Reihen, weil er sich nicht mehr kommen traut oder weil irgendwas vorgefallen ist, was ihm es schwer macht zu kommen? Wer leidet unter Corona mehr als andere? Wer braucht denn meine Hilfe, meinen Trost, meine Zuwendung? Wer? Und natürlich auch andersrum. Wer kann denn vielleicht mir helfen? Wer kann mich unterstützen? Wer kann mir beistehen? Wer hat sozusagen einen Traum für mein Leben, den ich gerade gar nicht sehen kann? Lassen Sie uns drum beten, dass es uns gelingt, eine Gemeinschaft zu werden und eine Gemeinschaft zu bleiben, wie Gott sie sich für uns wünscht. So reich beschenkt, wie wir sind von vornherein. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Ihrem ganz persönlichen Porsche. Und wer weiß, vielleicht liegt der Schlüssel für Ihren Porsche ja daheim auf Ihrem Tisch. Amen.